God is love.
Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so wird es immer sein. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es bleibt, immer und ewiglich. Als die Erde aus der Hand des Schöpfers hervorging, war sie überaus schön. Ihre Oberfläche war reich an Abwechslung. Da gab es Berge, Hügel und Ebenen mit stattlichen Flüssen und lieblichen Seen. Aber die Gebirge erhoben sich nicht jäh und schroff und waren ohne schreckenerregende steile Felswände und Abgründe wie heute. Die scharfen, zackigen Grate der felsigen Erdoberfläche verbarg der fruchtbare Boden, der überall üppigen Pflanzenwuchs hervorbrachte. Es gab keine widerlichen Sümpfe und unfruchtbare Wüsten. Anmutige Sträucher und liebliche Blumen grüßten das Auge, wohin es blickte. Majestätische Bäume, die ihre heutigen Artgenossen weit übertrafen, krönten die Gipfel der Anhöhen. Die Luft war rein und gesund. Das gesamte Landschaftsbild übertraf an Schönheit die wundervollsten Anlagen stolzer Paläste.
Die Erde muss unbeschreiblich schön gewesen sein. Was wir heute sehen, ist ein Relikt. Eine winzige Darstellung, die nur vage daran erinnert, wie es gewesen sein muss.
Wenn man sich den paläontologischen Befund betrachtet und man die riesigen Kohlefelder und riesigen Ölfelder sieht, die die letzten paar Jahrhunderte die Räder per Industrie angetrieben haben und auch in der Zukunft die Kapazität dazu haben, muss es einen so üppigen Pflanzenwuchs und so viel organisches Material gegeben haben, dass wir uns nicht einmal vorstellen können, wie es ausgesehen haben muss. Sieht man sich versteinerte Wälder und all das Material an, das für uns jetzt zugänglich ist, müssen die Bäume so groß und erhaben gewesen sein, dass die höchsten Bäume, die wir kennen, in jener vollkommenen Welt wie Zwerge gewesen wären. Auch wenn man das Tierreich betrachtet, die ungeheure Vielfalt an Tieren, die diesen Planeten besiedeln. Wir haben heute nur noch einen Bruchteil dieses Tierreichs übrig. Werden wir nicht von Ehrfurcht ergriffen, wenn wir sie sehen? Wenn wir die Majestät des Löwen, die Eleganz des Ganges der Giraffe sehen? Oder die Kraft und schiere Stärke eines Elefanten? All diese Schönheit in der geschaffenen Welt heute. Und dann denken wir an die Tiere der Vergangenheit. Sie hatten eine so erhabene Gestalt. Alles war umso viel größer. Ich bin fasziniert, wenn ich mir den Bereich der Wissenschaft ansehe und dort gesagt wird, diese Kreaturen waren so groß, es muss etwas ganz anderes gewesen sein. Es war eine völlig andere Welt. Doch die Wissenschaft der Epigenetik hat gezeigt, dass man innerhalb einer Generation nur durch epigenetische Manipulation des Genpols von einem kleinen Geschöpf zu einem großen gelangen kann. in nur einer Generation. Diese Fähigkeit für so eine erhabene Gestalt befindet sich immer noch im Genpool, aber es ist unterdrückt, um mit den Anforderungen der Welt, die wir heute um uns herum sehen, zurechtzukommen. Die Schönheit muss gewaltig gewesen sein. Ich denke, dass da keine Spur von Trockenheit war. Alles wurde von unten bewässert. Und es muss so grün, beständig grün gewesen sein, wie wir es auch jetzt noch in einigen Gegenden vorfinden. Das gibt es ja heute noch, wie etwa in Florida. Dort hat man diese wunderschönen Seen und diese wunderbare Pflanzenwelt, auch wenn es über längere Zeit nicht regnet, denn die Pflanzen werden durch das Gezeitenwasser versorgt. Ich wäre gern in jener Welt und würde gern unter diesen Bäumen spazieren und sehen, wie es alles einmal aussah. Es muss einfach phänomenal gewesen sein. Ein weiterer Punkt, der mich faszinierend ist, heute sieht man immer wieder Eindrücke der Schönheit, aber man sieht eben auch die Degeneration, Verfall, tote Bäume, Totholz und Bäume, die jahreszeitenbedingt ihre Blätter verlieren. Das war nicht der Fall in dieser vollkommenen Welt, die es ganz zu Anfang gab. Wir sehen uns Schlingpflanzen und Schmarotzer an und wundern sich, wie war das wohl in der Vergangenheit? Ich bin mir sicher, dass diese Pflanzen einen erhabenen Zweck dienten. Dann die Blumen und Blüten von heute. In vielen verschiedenen Pflanzentypen hat man viele wunderschöne Blüten, aber nur sehr wenig Früchte. Ich denke, dass auch das Tierreich stark gelitten hat. Ganze Tierkategorien sind verschwunden. Beispielsweise existieren die säugetierähnlichen Reptilien nicht mehr. Ebenso wie einige dieser riesigen Geschöpfe aus der Welt der Dinosaurier, die es auch nicht mehr gibt. Es muss eine phänomenale Welt gewesen sein. Auch im Reich der Säugetiere war die Vielfalt umso viel größer, als wir es heute kennen. Und was ist mit dem Pflanzenreich? Kategorien von Pflanzen, die wir heute nicht mehr haben, müssen existiert haben. Es muss eine Vielfalt an Früchten und Blumen gegeben haben, die wir uns in unseren heutigen Zeit nicht einmal vorstellen können. Aber gedanklich und mit Hilfe des Vorstellungsvermögens und den paläontologischen Berichten, die uns zur Verfügung stehen, sehen wir einen Funken dessen, was war. Wenn einem dieser Funke fast schon den Atem verschlägt, kann ich mir nur vorstellen, wie es in der Zukunft sein wird.
Die Engel betrachteten es mit Entzücken und hatten ihre Freude an den Wunderwerken Gottes.
Das Problem der Welt heute ist nicht, dass sie die Schönheit nicht schätzen kann. Das Problem ist nicht, dass Menschen nicht zur Natur hingezogen sind. Sogar die Welt der Wissenschaft sagt uns, dass die Natur eine heilende Wirkung hat. Auch im Bereich der Psychiatrie oder Psychologie wird empfohlen, dass man Zeit in der Natur verbringen soll, wenn man Heilung für Seele, Körper und den Geist finden will. Man soll die Natur zu einem sprechen lassen, dem Plätschern eines Baches oder dem Konzert der Insekten oder Vögel zuhören. Höre dem Schrei eines Fischadlers zu. Diese Geräusche haben eine regenerative Wirkung. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der die Großartigkeit der Natur leugnet. Und wenn man einen Hang zur Wissenschaft hat und anfängt, sich tiefer mit Details zu beschäftigen, wie Zellstrukturen, Mechanismen der Zelle und biologischen Aktivitäten, dann wird es absolut verblüffend, wie sorgfältig die Natur zusammengestellt wurde. Die Zellstruktur, ihre Komplexität, die Struktur des Flagellums, wie die Motoren der Flagelle einen Organismus vorwärts treiben, wobei Dinge wie Rotationsgeschwindigkeit oder Drehmoment und all das absolut präzise kontrolliert werden. Zu glauben, dass sie durch Zufall zustande kamen, erfordert einen riesigen Glaubensschritt. Dennoch, mit der philosophischen Weltanschauung der heutigen Zeit, die immer mehr dazu neigt, naturalistisch zu sein und keinen göttlichen Fuß in der Tür erlaubt, wie es prominente Wissenschaftler sagten, scheint es, dass die naturalistische Erklärung in einigen wissenschaftlichen Kreisen die einzig akzeptable ist.
Is the only one that is acceptable in some scientific circles.
And if there is, und wenn man keinen göttlichen Fuß in der Tür erlaubt, dann ist die einzige Erklärung für das, was wir erleben und sehen, die, dass es durch Zufall entstand und schließlich durch einen Prozess verfeinert wurde, den man natürliche Auslese nennt.
Was refined by the process called natural selection.
Das Problem bei dieser Theorie ist, dass natürliche Auslese nur von dem auswählen kann, was schon vorhanden ist. Und es ist zudem ein Ausschlussverfahren anstatt einer Vervielfältigung. Wie wurden wir also immer mehr und mehr mit einem Mechanismus, der es immer weniger werden lässt? Wenn wir bei diesem Thema wirklich ehrlich sind und studieren, wie kompliziert die allereinfachsten Organismen auf der Welt aufgebaut sind, dann ist Design eindeutig.
It smacks of design.
Eine unreduzierbare Komplexität deutet einfach auf Design. Und dann muss es irgendwo Platz für einen Designer geben.
For a designer.
Nachdem die Erde mit ihrem Überfluss an Pflanzen und Tieren ins Leben gerufen worden war, schuf Gott als Krone seines Werkes den Menschen, für den die schöne Erde bereitet worden war. Ihm übergab er alles, was sein Auge erblickte. Adam war obgleich aus Staub gebildet, der Sohn Gottes. Der erste Mensch wurde als Gottes Stellvertreter über die niedrigeren Lebewesen gesetzt. Denn Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über alles auf Erden. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und schuf sie als Mann und Weib. Gott schuf den Menschen nach seinem eigenen Bilde. Hier ist kein Geheimnis. Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, der Mensch habe sich aus niederen Formen tierischen oder pflanzlichen Lebens Schritt für Schritt entwickelt. Solche Lehre erniedrigt das große Werk des Schöpfers auf die Ebene enger irdischer Vorstellungen.
Der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Was ist das Bild Gottes? Können wir Gott begreifen, um zu erkennen, was das Bild Gottes ist? Das Bild Gottes ist etwas, was wir versuchen können, im physischen Bereich zu begreifen. Wenn ich in einen Spiegel sehe, sehe ich ein Bild. Aber man kann das auch im spirituellen Bereich begreifen. Was ist das Bild Gottes? Nun, Gott ist ein moralisches Wesen. Und Gott hat dem Menschen bestimmte Werte eingepflanzt, die man nirgendwo anders in der geschaffenen Welt findet. Werte wie Moralität, was richtig oder falsch ist. Werte wie Wertschätzung. Was wäre der Sinn einer so wunderbaren Schöpfung wie dieser, wenn es das Element des Wertschätzens nicht gäbe? Und Wertschätzung ist automatisch mit Dankbarkeit verbunden. Ich bin immer wieder verwirrt, wenn Menschen sagen, dass sie Gott anbeten. Aber was bedeutet es wirklich, Gott anzubeten? Bedeutet es nicht, dass man das wertschätzt, was er einem zur Verfügung stellt? Und Wertschätzung kann sehr tief reichen. Die Wertschätzung von Moral, Schönheit zu schätzen, Klänge oder Musik. Wenn man bedenkt, dass jede Kreatur zur Sinfonie der Natur beiträgt, der eine piepst ein wenig, der andere hat ein komplexes Lied. Manche singen mehr als einen Ton gleichzeitig. Und auch der Mensch wurde mit einem Musikinstrument geschaffen, nämlich mit der menschlichen Stimme. Die einem Blasebalg ähnliche Lunge, der Atemfluss, die Nebenhöhlen, die die Wellenlängen reflektieren und zum Klangbild beitragen. Betrachtet man, wie sehr die Menschheit jene Menschen würdigt, die sich damit auszeichnen, wunderschöne Töne zu produzieren. Wie war es dann am Anfang, als diese Stimme, dieses Klangwerkzeug in einer ungefallenen Form wunderschöne Musik zum Ruhm und zur Ehre dessen, der es geschaffen hatte? Das Bild Gottes beinhaltet also ein moralisches Bildnis, eine Wertschätzung von allem, was gut, gerecht und richtig ist.
Everything that is good and right and just. Appreciation.
Ein Schätzen der Klänge und der Schönheit, die Gott in der Natur vorhergesehen hatte. Und auch in der Fähigkeit selbst, unendlich viele neue Klänge hervorzubringen.
Ad infinitum.
Ich meine, wenn man sich nur ein einfaches Musikinstrument betrachtet, etwas mit 5 oder 6 Saiten, etwas mit 12 Saiten oder ein Klavier mit all seinen verschiedenen Tasten, wie viele verschiedene Arten von Musik kann man auf einem einfachen Instrument hervorbringen? Unzählig viele, und das legte Gott in den Menschen hinein. Eine grenzenlose Kapazität zu wachsen. Bis man mehr und mehr von der Größe Gottes verstehen kann. Das ist das Bild Gottes.
Er, der die Sternwelten schuf, der den Blumen auf dem Felde mit unübertrefflicher Kunstfertigkeit zarte Farben verlieh, der Himmel und Erde mit den Wundern seiner Macht füllte, der versäumte nicht, ein Wesen zu schaffen, das der Hand seines Schöpfers würdig war, damit es auf der schönen Erde herrsche und Gottes herrliches Werk kröne. Die Abstammung unseres Geschlechts, wie sie Gottes Geist uns vermittelt, geht nicht auf eine Reihe von Keimen, Weichtieren und Vierfüßlern. Der Mensch sollte nach seiner äußeren Erscheinung und seinem Charakter das Bild Gottes an sich tragen. Christus allein ist das Ebenbild seines Gotteswesens. Der Mensch aber wurde immerhin nach dem Bilde Gottes geschaffen. Sein Wesen war in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Er vermochte, göttliche Gedanken zu erfassen. Seine Empfindungen waren rein. Seine Triebe und Neigungen wurden von der Vernunft beherrscht. Er war heilig und glücklich als das Abbild Gottes, das dessen Willen völligen Gehorsam leistete.
Ich komme aus der atheistischen Welt. Und in einer atheistischen Welt ist kein Platz für Gott. Schon von der Definition her muss Gott von dieser Welt ausgeschlossen sein. Und immer, wenn jemand sagt, dass er eine Weltsicht hatte, die Gott einschloss, ist das für einen Atheisten eine minderwertige Ansicht. Das ist eine limitierte Vision. Sieht oder trifft man jemanden, der sagt, dass er dem Wort Gottes glaubt, ist das Ach, so beengend. Das ist wie eine degenerierte Sicht der Welt, die einem nur einen engen Blickwinkel gibt, der die Möglichkeiten ausschließt, die man hätte, wenn man eine Weltsicht ohne Gott hätte. Doch ich war schon auf beiden Seiten jener Kluft und kam zu einem erstaunlichen Schluss. Bevor ich an Gottes Wort Interesse hatte, bevor ich Interesse an den Werten der Spiritualität und all den Aspekten hatte, die bei Gott zusammenkommen, hatte ich die verengte Weltansicht. Mein Interesse war in eine Richtung fokussiert. Und ich finde, dass meine religiösen Erfahrungen mein Denken und Verständnis verbreitet haben. Jetzt bin ich an so vielen Dingen interessiert, die mich früher zu Tode gelangweilt hatten. Ich bin von Geschichten fasziniert, denn Geschichte ist nicht etwas, was einfach so in der Vergangenheit passierte. Geschichte ist etwas, was die Gegenwart und die Zukunft beeinflusst. Mein Interesse gilt Kunst und ich schätze sie. Diese Fähigkeit der Menschheit, Kunst hervorzubringen, egal in welcher Form das sein mag, und auch zur Unterscheidung fähig zu sein, welche davon erhöht oder einen erniedrigt. Ich interessiere mich für Philosophie, ich interessiere mich für Prophetie, ich interessiere mich für die fein gesponnenen Details in der Natur auf jeder Ebene. Als ich Zoologe und Atheist war, war Zoologum im Gebiet. Der Rest war langweilig. Aber wenn man jetzt weiß, dass alles aus der Hand Gottes kommt, wird alles faszinierend. Ich habe schon das Gefühl, dass meine Sicht breit gefächerter wurde. Meine Wahrnehmung ist unvorstellbar groß geworden.
Magnified beyond the recognition.
Wenn die Menschheit Gott aus ihrem Denken ausschließt, schrumpft der Mensch. Und sinkt in einen Zustand ab, in dem er nur in der Welt agiert, in der es sich nicht direkt widerspiegelt und alles andere ruft einen Geist der Bitterkeit hervor.
And anything else produces a spirit of bitterness.
Was ist diese große Eigenschaft Gottes, die einen Unterschied macht? Diese Eigenschaft ist Agape, selbstlose Liebe. Die Menschheit hat einfach nicht die Fähigkeit zu dieser Art von Liebe. Wir besitzen eine selbstsüchtige Liebe. Wir lieben für das, was wir erhalten. Wir lieben nicht für das, was wir geben können. Wenn wir diesen Aspekt vom Bilde Gottes als Menschen verinnerlichen könnten, wie anders wäre doch dieser Ort? Würden wir dann noch den Fernseher für die Nachrichten anschalten und die Verwirrung und den Chaos sehen, wenn Menschen den Aspekt der selbstlosen Liebe in ihre Fähigkeiten eingefügt hätten? Ich denke nicht. Ich glaube, dass der Weg ohne Gott nur zum Zerfall führt.
Was sind die Besitztümer selbst der Wohlhabendsten im Vergleich zu dem Erbe, das Adam von Gott geschenkt wurde? Doch Adam sollte nicht müßig sein. Unser Schöpfer weiß, was das Glück des Menschen wirklich ausmacht. Deshalb bestimmte er ihm seine Tätigkeit. Wahre Lebensfreude finden nur arbeitsame Männer und Frauen. Auch die Engel sind emsige Arbeiter. Sie sind Gottes Helfer im Dienst für die Menschenkinder. Der Schöpfer hat der hemmenden Trägheit keinen Raum gelassen. Solange sie Gott treu blieben, sollten Adam und seine Gefährtin die Erde beherrschen. Er hatte sie zu unumschränkten Herren über alle Lebewesen gemacht. Löwe und Lamm spielten friedlich in der Nähe oder legten sich zu ihren Füßen. Anmutige Vögel huschten furchtlos über sie hin. Und wenn ihre frohen Lieder zum Preise des Schöpfers emporstiegen, stimmten Adam und Eva dankbar ein. Die ersten Menschen waren nicht nur umsorgte Kinder ihres himmlischen Vaters, sondern auch Schüler, die vom allweisen Schöpfer Unterweisung erhielten. Sie wurden von Engeln besucht und erfreuten sich des Umgangs mit ihrem Schöpfer ohne verhüllenden Schleier. Sie waren voll Tatkraft, die ihnen der Baum des Lebens vermittelte, ihre Geisteskräfte kaum geringer als die der Engel.
Man kann nicht wirklich über die Erfahrung hinauswachsen, die einen formt. Wenn man in seinem sehr begrenzten und eingeschränkten Umfeld lebt, kann man sich oft nicht über diese Einschränkungen erheben. Gelegentlich erhebt sich jemand über das Umfeld, das ihn prägt, aber das ist weder die Norm noch der Standard. Das Umfeld bestimmt oft, was und wer man ist und wie weit man sich entwickeln wird. Und je primitiver das Umfeld, desto primitiver die Ansichten, die Bestrebungen und Denkweisen. Nur wenn man eine größere Realität findet, kann man seiner Situation entwachsen. So ist es auch mit Gott. Mit Gott gibt eine unbegrenzte Möglichkeit zum Wachstum. Unbegrenzt wird das Denken ausgeweitet und auch das eigene Vermögen wird sich unbeschränkt erweitern. Die allererste Grundlage der himmlischen Atmosphäre ist dieses eine kleine Wort, das wir Liebe genannt haben. Im Griechischen gibt es viele Aspekte der Liebe. Man hat die körperliche Liebe, man hat die brüderliche Liebe und man hat diese göttliche Liebe, welche für das griechische Denken keine signifikante Form der Liebe war. Erst wenn man die Schönheit und die Bedeutung der himmlischen Liebe begreift, kann man tatsächlich aus dem gefallenen Zustand in einen himmlischen Zustand herausgehoben werden. Ich liebe die Geschichte von Petrus in der Bibel. Als er, der so viel Vertrauen auf alles setzte, was er zu tun fähig war, schließlich in seinem Vertrauen, in seinem vermeintlichen Selbstvertrauen diesen großen Fall erlebte. Auch wenn alle dich verlassen, werde ich dich nie verlassen, brüstete er sich. Als es dann hart auf hart kam, verleugnete er seinen Herrn dreimal. Diese Szene der Wiederherstellung, als Jesus ihn mit freundlicher Stimme fragt, ihn zu dem wiederherzustellen, wozu er fähig war. Und so fragt er ihn, Petrus, liebst du mich? Dabei verwendet er dieses Wort Agape. Jetzt erkennt Petrus sein Unvermögen, seinen gefallenen menschlichen Zustand zu überschreiten und antwortete ihm, ja, ich liebe dich mit brüderlicher Liebe. Er besitzt nicht die Fähigkeit, er hat nur die Fähigkeit zur brüderlichen Liebe, die bei schweren Konfrontationen versagen kann. Dreimal fragte Jesus ihn. Und beim letzten Mal begibt er sich auf diese Ebene hinunter und er fragt, liebst du mich mit brüderlicher Liebe? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe nicht die Fähigkeit zur Agape-Liebe. Aber wenn man weiterliest, schreibt Petrus später in seinem Brief über die Leiter. Und er sagte, füge zu dem Glauben hinzu, Denn alles fängt mit dem Glauben an. Sogar wenn der Glaube so klein wie ein Senfkorn ist. Es muss immer mit dem Glauben anfangen. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Er sagt, füge dem Glauben die Tugend hinzu. Und so steigt er weiter auf und fügt der Tugend die Erkenntnis zu. Er fügt die Selbstbeherrschung an. Später die Gottesfurcht, gottgefälliges Denken und gottgefällige Vorstellungen. Schließlich kommt er zur letzten Sprosse der Leiter, die Agape ist. Also kann die Menschheit in Christus aus diesem Verfall hochgehoben und auf einem höheren Grund gestellt werden. Ein Planet oder ein Universum, in dem selbstlose Liebe herrscht, bedeutet, dass jedes andere Individuum, das in diesem Bereich existiert, unbegrenzte Liebe empfängt.
Receives unlimited love. Because it's
weil sie wie ein zweischneidiges Schwert ist. Das, was man gibt, erhält man auch. Aber man ist einer von Milliarden. Man stelle sich einen Planeten vor, auf dem jeder selbstlose Liebe weitergibt. Was für ein Hochgefühl, auf so einem Planeten zu leben. Ganz egal, wohin man geht, ganz egal, was man macht, gibt es uneingeschränkte Anerkennung, Liebenswürdigkeit und Sanftmut und den selbstlosen Wunsch und die Hoffnung für die Freude und Erfolg des anderen. Das muss doch etwas sein, wonach man streben sollte.
Die Ordnung und Harmonie der Schöpfung erzählte ihnen von unendlicher Weisheit und Macht. Ständig fesselte sie Neues, das ihre Herzen mit tieferer Liebe und erneuter Dankbarkeit erfüllte. Solange sie dem Gesetz Gottes gehorsam blieben, würden sich ihr Lerneifer, ihre Freudigkeit und Liebesfähigkeit beständig vermehren. Immer deutlichere Vorstellungen sollten sie von ihrem eigenen Glück und von der unerschöpflichen, unwandelbaren Liebe Gottes bekommen.
Wenn wir uns die Evolution ansehen, gründet sich das Ganze im Prinzip auf das Überleben des Stärkeren. Wobei der Stärkere seinen Genpool weitergibt, indem er überlebt und der Schwächere von der Bildfläche der Geschichte verschwindet. Das Überleben des Stärkeren bedeutet ein hartes Umfeld. Es ist ein Umfeld, bei dem herumgetrampelt wird und der Stärkere überlebt. Da ist kein Platz für die feineren, sanfteren Elemente in der Natur. Ich bin wirklich überrascht, wenn ich mir unsere Welt heute ansehe, dass so viel von diesen feineren, sanfteren Erfahrungen übrig geblieben sind. Zerbrechliche kleine Kreaturen, die für kürzere Zeit überleben. Oder zarte und sanfte Geschöpfe mit ihren sanften Augen. Das überrascht doch. Und oft bin ich entsetzt, dass diese Kreaturen mit den sanften Augen die Grundlage in der Ernährung derer sind, die sie verspeisen.
Are the mainstay of the diet of those that consume them.
If you take nimmt man beispielsweise einen Impala.
It's such a gentle creature.
Sie ist so ein sanftes Geschöpf. Sie ist eines der häufigsten Antilopen hier in Afrika. Um es ganz nun direkt zu sagen, ist sie das McDonald's oder Wimpy für den Löwen. Sie bildet die Grundlage seiner Nahrung. Aber schaut euch nur das kleine Gesicht an und den sanften Blick der Augen. Betrachtet die Anmut ihrer Bewegungen, ihre Scheu und die Genügsamkeit, die dieses kleine Geschöpf ausstrahlt. Wir können großartige Lektionen von diesen Geschöpfen lernen. Diese feineren Elemente haben im evolutionären Paradigma keinen Platz. Die Tatsache, dass sie immer noch da sind, sind einfach eine sanfte Erinnerung Gottes, dass sie früher überall im Universum existierten. Wir finden sogar in starken Geschöpfen wie den Löwen Beweise dafür, dass auch sie sehr wohl diese sanfte Seite besitzen. Also, in der Evolution geht es um das Überleben des Stärkeren, des Fittesten. Das nährt den sanfteren, den liebenswürdigeren Aspekt der Schöpfung nicht. Was wir sehen, ist ein verzerrtes Bild dessen, wie es einmal war.
Nach der Erschaffung Adams kamen alle Lebewesen vor ihn, um ihren Namen zu erhalten. Er sah, dass jedes einen Gefährten hatte, aber unter ihnen wurde für den Menschen keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Unter allen Geschöpfen, die Gott schuf, war keines dem Menschen gleich. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Der Mensch war nicht geschaffen, um einsam zu leben. Vielmehr sollte er ein Gemeinschaftswesen sein. Ohne Gefährtin hätten ihm die schöne Landschaft und die befriedigende Arbeit auch in Eden kein vollkommenes Glück bereitet. Selbst der Umgang mit den Engeln würde seine Sehnsucht nach Mitgefühl und Gesellschaft nicht gestillt haben. Keiner war ja wie er, als dass er ihn hätte lieben und von ihm wiedergeliebt werden können. Gott selbst gab Adam die Gefährtin, die um ihn sei, eine Gehilfin, die zu ihm passte, die als Begleiterin geeignet war und die in Liebe und Mitgefühl mit ihm eins sein konnte. Eva wurde von einer Rippe aus Adams Seite geschaffen. Sie sollte ihn nicht als Haupt beherrschen, aber auch nicht unterdrückt werden. Sie sollte ihm vielmehr ebenbürtig zur Seite stehen und er sollte sie lieben und beschützen. Als Teil des Mannes, Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch, war sie sein anderes Ich. In inniger Verbindung sollten sie einander liebevoll zugetan sein. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden ein Fleisch.
What was God's purpose?
Was war Gottes Absicht mit der Erschaffung von Adam?
What was his purpose in creating?
Was beabsichtigte er damit, sie als Mann und Frau zu schaffen?
In the beginning God created the heaven and
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Bibel sagt, dass die Erde wüst und leer war. In diesem Wort leer, da fehlte doch etwas. Und dann bedeckte Finsternis die Erde. Finsternis. Nun, wenn ich meine Bibel richtig lese, wird Gott als Licht definiert. Gott ist Licht. In ihm ist überhaupt keine Finsternis, sagt die Bibel. Und Gott ist allgegenwärtig, was bedeutet, dass er überall ist. Deshalb sollte es überall Licht geben. Wenn nun Finsternis das Angesicht der Erde bedeckt, warum gab es einen Fleck mit Dunkelheit in diesem vollkommenen Universum, das von einem Gott des Lichts beherrscht wurde? Die Bibel sagt, dass es einen Kampf im Himmel gab. Und dieser Kampf fand seinen Höhepunkt darin, dass Luzifer und sein Anhang aus dem Himmel hinausgeworfen wurden. Die Bibel bezeichnet ihn als den Fürsten der Finsternis. Also nehme ich an, dass dieser Fleck, den wir Erde nennen, der Fleck war, wohin er verbannt war. Hier war also ein Makel, ein Fleck im Universum, der die Herrlichkeit Gottes nicht widerspiegelte. Und inmitten dieser Finsternis setzte Gott diese wunderschöne Schöpfung hinein. Und er schied das Licht von der Finsternis.
And he made a distinction between the light and the darkness.
Gott setzte die Menschheit auf diesem Planeten, um Gottes Charakter richtig darzustellen.
To set straight the record of the character of God. In other words, man.
Das heißt also, dass der Mensch geschaffen wurde, um die Herrlichkeit wiederzuspiegeln, die der Charakter Gottes ist. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er gab ihnen die schöpferische Fähigkeit, die nur Gott allein besitzt. Also schuf er sie in dieser Hinsicht höher als die Engel. Sodass die Menschheit die Fürsorge, die Gott für seine Schöpfung hat, versteht. Die Regeln und Vorschriften, die mit Autorität einhergehen, sind untrennbar mit Herrschaft verbunden.
Inseparably bound to rulership.
Denn niemand kann ohne einen Satz an Normen und Standards regieren. Wenn diese Regeln und Standards den tiefsten Charakter Gottes widerspiegeln sollten, dann könnten die Menschheit dem ganzen Universum demonstrieren, wie Gottes Charakter war. Dass er keine strenge Obrigkeit war, sondern dass er ein Gott der Liebe war. Leider scheiterte die Menschheit, denn sie hörten auf die Stimme des Verführers. Aber selbst im gefallenen Zustand, durch die Verdienste Gottes, der sich erniedrigte und auf diese Ebene herabstieg, damit der Mensch in seinem Verfall wieder in die volle Würde von Männern und Frauen in Christus erhoben werden konnte. Nicht nur der Mensch, sondern das ganze Universum kann in dieser Hinsicht über den Charakter Gottes erleuchtet werden. Und ja, wir haben einen Konflikt. Wir haben einen Konflikt zwischen Gut und wir haben einen Konflikt zwischen Böse. Und dieser Konflikt tobt schon seit Jahrtausenden. Doch weil das Gute mit dem Charakter Gottes verbunden und im Leben Christus verkörpert wird, wird das Gute auch siegen.
Als der Mensch aus der Hand seines Schöpfers hervorging, war er von hoher Gestalt und vollendetem Ebenmaß. Sein Gesicht hatte frische, gesunde Farbe und strahlte vor Lebensfreude. Adam war viel größer als die Menschen, die heute die Erde bewohnen. Eva nur ein wenig kleiner und ebenfalls eine edle Erscheinung von besonderer Schönheit. Das sündlose Paar trug keine Kleidung. Ein Lichtgewand, wie es auch die Engel tragen, umgab sie, solange sie Gott gehorsam waren.
Wir scheinen zu glauben, dass die Menschheit erhoben wurde, dass wir intelligenter geworden sind, dass wir so große wissenschaftliche Leistungsfähigkeit haben und dass wir uns auf dem Weg zu einer noch höheren Gestalt als jetzt befinden. Wenn wir uns antike Zivilisationen betrachten, denken wir, dass sie primitiv waren und dass wir jetzt ein hochentwickeltes Umfeld haben. Die Urahnen waren viel weiterentwickelt, als wir es uns vorstellen können. Wenn man Archäologie und Geschichte durchforscht, wenn man studiert, was sie hatten, allein die Kunstwerke, die sie hatten, gibt es Beweise für weitaus überlegene Zivilisationen, als wir es uns je vorstellen können. Also, verbessern wir uns wirklich oder degenerieren wir? Wir haben nur kleine, hochentwickelte Flecken auf diesem Planeten. Die große Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten leben in tiefster Armut, in Slums und unter Bedingungen, die nicht nur mit denen des Mittelalters konkurrieren, sondern diese noch weit übertreffen. Die Menschheit als Ganzes degeneriert. Die Bibel spricht davon, dass die Erde wie ein Kleid zerfällt und ihre Bewohner wie die Fliegen dahinsterben. Die Bibel beschreibt auch den erhabenen Ursprung des Menschen. Der paläontologische Bericht bekräftigt das. Es gibt archäologische und paläontologische Befunde, die von einer Menschheit von großer Gestalt sprechen. Sogar die Bibel spricht von Riesen unter den Menschen. Die Geschichte von Goliath und anderen, das ist kein Witz. Wir finden in der Archäologie Artefakte von Stühlen, die dem, auf dem ich sitze, wie ein Spielzeug aussehen lassen würden. Diese Könige waren riesig. Wir sind also nicht nur physisch gefallen, sondern wir degenerieren in jeder Hinsicht. In unserer Moralität, in unserem Denken, in unserer Wertschätzung der Künste. Also, wenn man nur einmal Musik betrachtet, welche Schönheit die Musik in der Vergangenheit besaß. Und auch die Fülle der Musik. Oder wenn man sich beispielsweise Sprache ansieht. Shakespeare verwendete 27.000 verschiedene Wörter in einem Schrifttum. Goethe, der große Dichter in Deutschland, verwendete 18.000 Wörter. Er kam nicht ganz an das Niveau eines Shakespeares heran, aber heute sprechen die Menschen zwischen 3.000 und 5.000 Wörter. Wir sind nicht mehr fähig, all diese Wörter noch zu verstehen. Wir denken, dass wir so großartig wurden. Aber tatsächlich sind wir so weit verfallen, dass die Fähigkeit, die wir einmal hatten, im Vergleich zum früheren Stand geschrumpft sind. Und noch mehr geschrumpft im Vergleich zu dem, was sie wieder werden kann. Männlich und weiblich sind eine der größten Herausforderungen für das evolutionäre Paradigma. Meiner Meinung nach ein unüberwindbares Problem. Lass mich einmal versuchen zu erklären, warum das so ist. Wenn es zur Evolution und natürlicher Auslese kommt, funktioniert die natürliche Auslese auf der Ebene des Phänotypen, also bei dem, was physisch sichtbar ist. Es bestimmt, ob das ausgeprägte Gen, das zu einer hohen oder starken Gestalt führen kann, im Gegensatz zu ausgeprägten Genen, die zu einer schwächeren Erscheinung führen, dass der Stärkere dann einen Vorteil haben wird. Um aber zum Phänotypen zu kommen, muss es zuerst einen Genotypen geben. Das heißt also, dass es zuerst einen Genotypen geben muss, also die Informationen, die bestimmen, wer oder was wir sind. Und auch was aus uns werden kann, wenn diese Gene sich entfalten. Aber der Genotyp ist der natürliche Auslese nicht unterworfen, denn er besteht nur aus Informationen. Erst wenn es tatsächlich vorhanden ist, kann damit gearbeitet werden. Und das ist eine wirklich riesige Herausforderung. Männlich und weiblich. Was bringt es? Nun, indem man die Gene mischt, kann man bei den Nachkommen eine größere Vielfalt haben. Und das ist die sogenannte Nahrung. Davon lebt der evolutionäre Prozess. Aber wie kam es zustande? Dann gibt es noch eine weitere Frage. Das genetische System von männlich und weiblich muss völlig verschieden sein. Ganz anders. Im weiblichen System werden völlig andere Gene aktiviert als beim männlichen. Die Anatomie eines Männchens und Weibchens unterscheiden sich deutlich. Und die Anatomie muss so übereinstimmen, dass beide sich tatsächlich paaren können, um zuerst einmal Nachkommen zu produzieren. Aber was muss auf der genetischen Ebene passieren? Es muss bei beiden eine Reduktion, eine Halbierung der Information geben. Wir nennen diesen Vorgang Meiose. Dann müssen diese Gene verschmolzen werden, um ein neues Individuum zu schaffen. Wie entstand das? Wenn der evolutionäre Prozess der natürlichen Auslese nicht auf der Ebene des Genotypen stattfindet, sondern nur auf der Ebene des Endprodukts, dann muss es durch Zufall entstanden sein. Wollt ihr mir wirklich erzählen, dass ich im Glauben annehmen muss, dass die fantastischen Mechanismen auf der genetischen Ebene, die die geschlechtliche Fortpflanzung erst ermöglichen, durch Zufall entstanden sind? Man muss einen ungeheuren Glauben haben, um das zu glauben. Die Wahrscheinlichkeit ist unendlich klein.
Infinitesimally small. In fact,
genau genommen ist es rational betrachtet unmöglich. Deshalb muss man eine sehr lange Zeitspanne hinzufügen, um das, was unmöglich ist, möglich werden zu lassen. Also die Evolution des Geschlechtssystems und auch die Genetik, die damit verbunden ist, all das deutet ganz klar auf ein brillantes Design hin. Also Mann und Frau. Er braucht die Frau auch, um Liebe auszudrücken. Man kann keine Liebe ausdrücken, wenn es kein menschliches Gegenüber gibt, dem man die Liebe ausdrücken kann. Ich kann einen Hund lieben. Ich kann eine Katze lieben. Aber ich kann ihnen nicht meine inneren Empfindungen mitteilen. Ich kann ihnen gegenüber freundlich und liebevoll sein. Aber ich kann nicht meine innersten Gedanken teilen oder intime Empfindungen über das, was ich von allem Möglichen halte, was die Menschheit betrifft. Eines finde ich mittlerweile interessant. Ich habe die ganze Welt bereist. Und wenn ich die ganze Welt bereise, kann ich die Natur genießen. Ich kann diesen wunderschönen Fleck Erde und den Baum hier hinter mir wahrnehmen und mich daran erfreuen. Ich kann mich an den Geräuschen dieses wunderschönen Flusses erfreuen. Und es kann mich begeistern, wenn ein Nilpferd auftaucht oder ich ein Krokodil sehe, samt der Spannung, die damit aufkommt. Aber wenn ich das nicht mit jemandem teilen kann, den ich liebe, ist der Wert exponentiell geringer, als wenn ich es mit jemandem teilen kann. Und Gott weiß das. Deshalb hat er uns in seiner Gnade als Mann und Frau geschaffen.
Male and female.
Gott stiftete die erste Ehe. Der Schöpfer des Weltalls wurde auch der Urheber dieser Einrichtung. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Sie war eine der ersten Gaben Gottes an die Menschen und sie ist eine der beiden Institutionen, die Adam nach dem Sündenfall mit aus dem Paradies nahm. Wer die göttlichen Grundsätze in der Ehe anerkennt und beobachtet, für den wird sie zum Segen. Sie hütet die Reinheit und das Glück des Menschengeschlechts. Sie sorgt für die geselligen Bedürfnisse und veredelt seine leibliche, geistige und sittliche Natur. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Alles, was Gott geschaffen hatte, war vollendet schön. Und anscheinend fehlte nichts zum Glück des heiligen Paares. Doch der Schöpfer gab ihnen noch einen anderen Beweis seiner Liebe. Er bereitete ihnen einen besonderen Garten als Wohnort.
Dieses Fest, die Feier der Verbindung eines Mannes und einer Frau, die dort in Eden stattfand. Die erste Hochzeitszeremonie. Und zwei Individuen mit unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Welt, mit einer unterschiedlichen Gefühlswelt und mit anderen Denkweisen hatte durchaus das reale Potenzial für eine Katastrophe. Doch sie enthielt auch das Potenzial für unendliches Wachstum und Wertschätzung. Fügt man all dem noch die Emotionen hinzu, die geschaffen wurden, nicht nur die Fähigkeit zu lieben, sondern auch das ganze Hormonelle und was es sonst noch dazu gibt. Und man hat das Rezept für ewige Freude oder eine ewige Katastrophe. Warum schuf Gott sie also so unterschiedlich? Warum schuf er sie mit so unterschiedlichen Gemütern? Wenn man selbstlose Liebe erfahren oder zeigen möchte, beinhaltet das auch das Element absoluter Freiheit. Entscheidungsfreiheit ist das größte Geschenk, das Gott den Menschen gab. Ohne Entscheidungsfreiheit wäre Liebe bedeutungslos. Wie wäre es, wenn jemand dazu programmiert wäre, uns zu lieben? Er könnte nichts tun, außer einen zu lieben, unabhängig davon, wie man ist oder wer man ist oder was man tut. Nun, für eine Weile könnte das ein angenehmer Zeitvertreib sein, aber irgendwann wäre es sterbenslangweilig. Aber was ist, wenn jemand programmiert oder nicht programmiert wäre, sondern absolute Entscheidungsfreiheit hätte, Liebe zu geben oder zu enthalten? Nun, dann wird Liebe zu einem äußerst kostbaren Bestandteil, kostbarer als Feingold, kostbarer als jeder Edelstein auf diesem Planeten. Und so fügte Gott sie in seiner Weisheit in Liebe zusammen. Und Liebe ist sanft, Liebe ist freundlich. Sie sucht nicht das Ihre, sie bläht sich nicht auf. Sie sucht immer was Wohlergehen des Anderen vor dem Eigenen. Da lernen wir zu wachsen und Wertschätzung. In dieser Verbindung liegt das Potenzial zu ewigem Wachstum. Aber darin liegt auch das Potenzial zu ewigem Elend. Und ich denke, dass wir auf diesem Planeten beides erfahren. Es gibt einige Eheverbindungen, die zu nichts anderem als Elend, tiefstem Elend führen. Denn wenn diese Entscheidungsfreiheit dazu benutzt wird, um jemanden anderen zu kontrollieren, beraubt man seinen Gegenüber dieser Entscheidungsfreiheit. Und das ist wie ein Gefängnis. Wenn diese Entscheidungsfreiheit dazu verwendet wird, absolute Freiheit und Wachstum zu gewährleisten, besteht die Gefahr, dass die andere Partei vielleicht aufsteht und weggeht. Aber Liebe erfordert absolute Entscheidungsfreiheit. Wenn wir sie wie von Gott vorhergesehen ausleben, nimmt das Potenzial für Wachstum, Schönheit und Tiefe zu, während wir durch die Zeit voranschreiten. Für mich gibt es nichts Schöneres, als ein altes Ehepaar zu sehen, die Hand in Hand am Strand laufen und immer noch freundliche und liebevolle Gesten zeigen.
Still showing acts of kindness.
Denn dann kann man sehen, dass sie die Lektion, die Gott beabsichtigte, verstanden und gelernt haben. Es ist auch schön, junge, verliebte Paare zu sehen. Aber man sorgt sich, wohin es führen mag. Wird daraus eine lebenslange voller Kontrolle? Werden es schöne Verhältnisse? Liebe ist das, was man daraus macht. Und Gott hatte damit nur Gutes im Sinn.
Jede Offenbarung der Schöpfermacht ist zugleich ein Ausdruck unendlicher Liebe. Die Herrschaft Gottes schließt die Fülle des Segens für alle Geschöpfe ein. Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so wird es immer sein.
Meine Bibel ist ziemlich eindeutig. Gott schuf sie als Mann und Frau. Und wie ich schon erklärte, ist dieser Aspekt von Mann und Frau viel mehr als ein reiner Vermehrungsprozess. Es ist nicht einfach dazu da, um Nachwuchs zu schaffen. Es ist auch dazu da, um den Charakter zu veredeln. Ganz allgemein gesprochen, ist der Mann doch eher robust und körperlich der Stärkere, von Natur aus dominierender, und es braucht die feineren Eigenschaften einer Frau, um diesen Charakter zu verfeinern. Beide wurden dazu geschaffen, um in vollkommener Harmonie zu existieren und zu koexistieren. Nicht, dass einer den anderen in den Schatten stellt und unterdrückt, sondern um die Eigenschaften zu ergänzen, um eine Einheit zu werden, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Nun, heute leben wir ja in einer Instant-Welt. Alles ist verzehrfertig. Man hat Instant-Kaffee, Instant-Tee, wir haben Fast-Food und ich denke mittlerweile auch schnellen Sex, schnelle Liebe und auch schnelle Beziehungen. Beziehungen sind heute dazu da, um die Sinne zu befriedigen, anstatt die Sinne zu veredeln. Wenn wir innerhalb des Designs bleiben würden, das Gott in die Menschheit setzte, könnten wir wachsen. Aber wenn wir den Schritt zur Befriedigung der Sinne und des Augenblicks tun, wird das zu Verfall führen.
Satisfying the needs of the moment, it will lead to degradation
Geht man in der Weltgeschichte zurück, gab es Zeitabschnitte, in denen das die Norm war. Und es war unvermeidlich, dass diese Gesellschaften zerfielen. Wir finden das in der römischen und antiken Literatur. Und auch die Bibel erwähnte es. Es führt zu einem alles umfassenden Verfall. Und ich denke, dass es nur eines der Zeichen der Zeit ist. Ich möchte damit nicht verurteilen. Der Mensch hat die Wahl, sich frei zu entscheiden, das zu sein und zu tun, was ihm gefällt. Außer es schädigt einen anderen direkt. Ich möchte nicht etwas vorschreiben, aber eines ist sicher, wenn wir dem Himmlischen folgen, wird es veredeln. Wenn wir dem Fleischlichen folgen, wird es erniedrigen.
Die Geheimnisse des sichtbaren Weltalls, die Wunder des Allwissenden, bildeten für sie eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung und Freude. Die Naturgesetze und die damit verbundenen Vorgänge, die menschliches Forschen seit 6000 Jahren beschäftigt, erschloss ihnen der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Sie lauschten auf die Sprache der Blätter, Blumen und Bäume und spürten etwas von dem Geheimnis ihres Lebens. Adam war mit allen Lebewesen vertraut, angefangen vom mächtigen Leviathan im Wasser bis zum winzigen Insekt, das in den Sonnenstrahlen spielte. Allen hatte er ihre Namen gegeben. Er kannte ihre Art und ihre Gewohnheit. Gottes Herrlichkeit in den Himmeln, die zahllosen Welten in ihren geordneten Bahnen, das Schweben der Wolken, die Geheimnisse des Lichts und des Schalles, des Tages und der Nacht, alles stand dem Forschen unserer ersten Eltern offen.
Leben ist ein faszinierendes Phänomen. Als Wissenschaftler studiert man die Aspekte des Lebens und findet heraus, dass einer Amöbe genau die gleichen Lebensprinzipien zugrunde liegen wie einem Elefanten, einer Giraffe oder einem Menschen. Wissenschaftler können Tiere wie Kaninchen oder Nagetiere als Modelle hernehmen, um zu testen, wie sie darauf reagieren und es auf Menschen übertragen. Warum ist das möglich? Weil das Prinzip genau das gleiche ist. Schon die Bibel sagt, denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Es gibt also keinen Unterschied. Die Bibel sagt, dass der Mensch von der Biologie her den Tieren keinen Vorrang hat. Wir sind aus dem gleichen Stoff gemacht. Wir haben die gleichen biochemischen Vorgänge und wir leben und sterben auf genau die gleiche Weise. Der einzige Unterschied ist das moralische Vermögen der Entscheidung. Das moralische Vermögen, etwas wertzuschätzen, das ist der einzige Unterschied. Darum ist es auch so, dass die Entscheidung die Richtung bestimmt und eine Entscheidung die Ewigkeit bestimmt. Wenn wir die richtige Wahl treffen, dann bedeutet es Leben in Fülle und es ist ewig. Wenn wir die falsche Wahl treffen, dann ist das Leben vergänglich und hat die gleiche Konsequenz wie das niedrigste Lebewesen auf dem Planeten, das dieses Geschenk, das Leben heißt, aufgibt.
Gott ist Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so wird es immer sein. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Als die Erde aus der Hand des Schöpfers hervorging, war sie überaus schön. Auf jedem Blatt im Walde, auf jedem Stein im Gebirge, im leuchtenden Stern, auf der Erde, in der Luft und am blauen Himmelszelt stand Gottes Name geschrieben.